Deutschlandfunk zur Diskussion.
Schutzzone für Syrien. AKKs abgestimmter Alleingang. Die Diskussionsleitung hat Klaus Remme.
Guten Abend aus Berlin. Wenn es manchmal schon reicht, einen Stein ins Wasser zu werfen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann ist Annegret Kramp-Karrenbauer in den letzten 48 Stunden sehr erfolgreich gewesen. Sie hat es selbst so formuliert, Wunsch nach einer international kontrollierten Schutzzone in Nordsyrien wird kontrovers diskutiert. Die Reaktionen reichen von Dankbarkeit der Unionsfraktion bis zum Vorwurf einer politischen Geisterfahrt aus den Reihen der Opposition. Die SPD spielt eine eigene Rolle. Anders als internationale Partner wurde der Koalitionspartner durch die Verteidigungsministerin übergangen, sieht man mal von einer SMS an Heiko Maas ab. Die Irritationen sind erheblich, die Fragen sind zahlreich und das alles vollzieht sich vor dem Hintergrund eines, so sieht man es in Berlin, parteiübergreifend Völkerrechtsbruchs der Türkei mit unabsehbaren Folgen für die Menschen vor Ort und einem Machtkampf von Groß- und Mittelmächten in der Region. Alle meine Gäste haben sich in den vergangenen Tagen in die Diskussion eingemischt, zum Teil eigene Vorschläge unterbreitet. Alle beschäftigen sich seit Jahren mit der Thematik. Bei mir im Studio sind Roderich Kiesewetter, Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss, wo die Verteidigungsministerin heute Einzelheiten ihres Vorschlags erläutert hat. Claudia Roth von den Grünen ist hier, die Vizepräsidentin des Bundestags, die sich seit langem für den Schutz von Minderheiten einsetzt, darunter den der Kurden. Ihr kritischer Blick auf die Politik von Präsident Erdogan ist vielen bekannt. Und Günther Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er leitet das seit kurzem bei der Stiftung angesiedelte Zentrum für angewandte Türkei-Studien, abgekürzt CATS. Christian Mölling hilft uns, die Dinge zu sortieren. Er ist bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kennt sich aus, auch in allen Fragen rund um die Bundeswehr. Das spielt ja eine Rolle. Er ist uns heute Abend aus Paris zugeschaltet. Guten Abend zusammen, ich freue mich aufs Gespräch.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich würde gerne anfangen und ich habe überlegt, wo beginnen wir bei dieser Diskussion um mehr Verantwortung Deutschlands in der Welt? Darum ging es Annegret Kramp-Karrenbauer am Montagabend und ich möchte eigentlich beginnen mit einem Blick auf 2014, denn da hat das Thema eine Riesenrolle gespielt. Im Frühjahr war es, als Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin, Frank-Walter Steinmeier damals als Außenminister und Joachim Gauck als Bundespräsident bei der Sicherheitskonferenz diesen konzertierten Aufschlag machten für eben das. Mehr Verantwortung, mehr internationale Verantwortung Deutschlands in der Welt. Schon damals spielte das Wort vom Zaungast oder von der Position am Spielfeldrand eine Rolle, die sich Deutschland nicht länger leisten könne. Frau Roth, ich beginne mal bei Ihnen. Wenn Sie zurückblicken auf diese Jahre, ist diese Werbung erfolgreich gewesen? Hat das Plädoyer gefruchtet? Hat Deutschland mehr Verantwortung übernommen?
Also ich glaube, ja, es ist richtig, dass Deutschland eine große Verantwortung hat und haben kann und auch mehr Verantwortung übernehmen würde. Ich finde es nur gefährlich, wenn man Verantwortung immer nur reduziert auf Militärisches. Also wenn man sagt, Zaungast ist, obwohl du politisch, diplomatisch versuchst voranzukommen. Und das ist das, was mich jetzt auch an diesem Vorschlag von Frau Kramp-Karrenbauer stört, dass so getan wird, als gäbe es nicht eine ganze Liste von Handlungsmöglichkeiten, wo ich nicht finde, dass sich deutsche Politik verantwortlich verhalten hat. Und jetzt kommt ein Vorschlag, der weder abgesprochen ist, noch besonders ausgearbeitet ist. Und man tut so, als hätte man nicht gehandelt, nur weil man jetzt nicht eine militärische Intervention vorgeschlagen hat oder vorangetrieben hat. Also ich finde richtig, ja, Europa muss mehr Verantwortung nehmen, auch als Gesamteuropa, ja. Aber diese Reduzierung, als sei Verantwortung immer nur dann, wenn man einen militärischen Vorschlag macht und nicht sagt, ja, wo sind eigentlich die Defizite, wenn es um diplomatische Offensiven, politische Offensiven, wenn es um den Umgang mit dem Völkerrecht geht und mit den Regeln, die NATO zum Beispiel vorgibt, mit NATO-Mitgliedern wie der Türkei, da gibt es viele, viele Defizite.
Bleiben wir noch bei den Parlamentariern. Roderich Kiesewetter, wie sehen Sie es im Rückblick der vergangenen Jahre?
Nun, der Ausgangspunkt war ja der Münchner Konsens, früher entschiedener und substanzieller zu wirken. Und da gibt es schon drei Beispiele, die ich nennen will. Das ist einmal der Weißbuchprozess, wo erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik auch nationale Sicherheitsinteressen formuliert wurden. Die Weißbücher gibt es seit 1969. Das war neu, geht auf 14 zurück. Zweitens der Minsker Prozess, der im Vorfeld der Ukraine-Krise, Krim-Krise, der Auslöser auch für diesen Münchner Konsens war. Und das dritte ist das Abkommen mit dem Iran. Also insofern hat sich Deutschland diplomatisch intensiv eingebracht. Ich möchte aber nicht, dass der Vorschlag von Kramp-Karrenbauer aufs Militärische reduziert wird, nur wenn es von der Verteidigungsministerin kommt. Denn auf der anderen Seite erleben wir jetzt in den letzten Jahren viel, man müsste, man hätte, man könnte, viel Kommentare von der Seite, aber wenig konkrete Vorschläge. Und ich glaube, das ist der Unterschied, vielleicht auch in einer gewissen Unterscheidung zwischen Außenamt und Verteidigungsministerium, dass jetzt auf einmal konkrete Vorschläge, die auch mit Militär, aber nicht nur zu tun haben, da geht es ja auch um Wiederaufbau und um zivile Aussöhnung, zu tun haben, würde ich damit nicht abtun, sondern es ist endlich mal ein konkreter Vorschlag.
Es verwundert nicht, dass eine Politikerin der Grünen und ein Unionspolitiker hier unterschiedlicher Meinung sind. Günther Seufert, Sie sitzen hier, wenn ich das mal sagen darf, in der Mitte zwischen diesen beiden. Das hat
Schutzzone.
Wie sehen Sie es?
Ich wundere mich darüber, dass der Vorschlag gerade jetzt kommt, nachdem die Türkei einmarschiert ist. Wir sind alle ein bisschen davon überrascht worden, von dem Hin und Her der Politik Donald Trumps. Andererseits steht ja nun schon bereits seit ungefähr einem Jahr fest, dass die USA sich früher oder später zurückziehen werden. Präsident Erdogan spricht schon seit 2 Jahren davon, dass er in Syrien interveniert. Er hat schon verschiedene Interventionen unternommen, im westlichen Norden Syriens, jetzt im Osten Syriens. Die Frage ist, warum dieser Vorschlag nicht schon viel früher kam. Ich denke, dass wir jetzt wirklich sehr, sehr spät sind mit einem solchen Vorschlag, egal wie man ihn jetzt innerhalb der bundesdeutschen Diskussion bewertet. Wir sehen gerade, dass gestern sich die Türkei und Russland geeinigt haben, dass die Türkei mittlerweile zum Juniorpartner Russlands geworden ist, dort das Russland seine Herrschaft letzten Endes stabilisiert hat, jetzt zum Hauptplayer geworden
ist. Sie sind schon beim konkreten Vorschlag bei diesem Thema. Sagen Sie noch kurz ein paar Worte. Sie schauen ja auch schon seit längerer Zeit auf die internationale Gemengelage. Versprechen oder aber Erwartung der Koalition, die damals im Amt war, ganz frisch, immer noch im Amt ist, eingelöst oder aber qualifiziert eingelöst?
Ich denke, ein Stück weit eingelöst, wenn wir uns das Engagement im Nordirak ansehen, wo wir ja zum ersten Mal auch in ein Krisengebiet Waffen geliefert haben, Ausbildungsmissionen durchgeführt haben. Eingelöst auch ein Stück weit mit der Mission der Bundeswehr, die Luftunterstützung, was den Kampf gegen den Islamischen Staat betrifft. Aber eben nicht eingelöst, meiner Meinung nach, in einer stärkeren Kooperation auf europäischer Ebene.
Fällt Ihr Blick, Herr Mölling, auf die letzten, inzwischen sind es schon über 4 Jahre her, gnädig oder skeptisch aus?
Das finde ich eine ganz schwierige Frage. Also ich versuche mal die Sachen zusammenzubringen. Ich glaube, wir haben erst von 2014 bis 2016 eigentlich einen Diskurs gehabt, der von der außenpolitischen Elite in Deutschland getragen worden ist. Das war sehr interessant und einzigartig. Der ist dann aber nicht weitergetrieben worden und nicht zu einem, sag mal, gesamtgesellschaftlichen oder gesamtpolitischen Konsens geworden und ist dann mit der Wahl 2017 zusammengebrochen. Und was wir seitdem erleben, ist im Grunde genommen auch ein Rückfall in die alte Tradition deutscher außenpolitischer Debatte, nämlich Haltungsnoten für andere zu verteilen. Die besondere Innovation ist, dass die Regierung jetzt schon in der Lage ist, Haltungsnoten für sich selber zu verteilen. Und das finde ich etwas bedauerlich vor dem Hintergrund, dass wir ja sehr spät jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch haben und der auch von der Etikette her vielleicht nicht gut gewesen ist. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir über die Inhalte sprechen könnten in dem Zusammenhang. Denn ich sehe, dass wir in der Tat hier eine große Debatte eigentlich führen müssten, um nicht nur über eine militärische Option zu sprechen, sondern in der Tat über das zivile und militärische zusammen. Denn es geht, so habe ich es verstanden, um eine politische Lösung. Und da finde ich es vor allen Dingen wichtig, nicht Ziviles gegen Militärisches auszuspielen, sondern sich jeweils zu fragen, wenn die zusammenwirken, was können wir denn dann erreichen und was wollen wir denn erreichen?
Gut, dann verspreche ich, dass wir den Großteil der Sendung über Inhalte sprechen. Das Thema Etikette kann ich nicht ganz draußen lassen, denn es sorgt für so viel Verärgerung in Berlin, in der Koalition. Und mancher fragt sich, warum tritt die Verteidigungsministerin dem Außenminister, dem sie sonst eine sehr persönlich gute Beziehung zueinander bescheinigt, so vors Schienbein, Roderich Kiesewetter? Empfinden Sie es anders?
Also zunächst mal ist das Zeitfenster natürlich auf der einen Seite überraschend, aber das Zeitfenster ist auch gerade jetzt vor dem Gespräch von Putin mit Erdogan, vor dem Verteidigungsministertreffen, vor dem Treffen der drei europäischen Staats- und Regierungschefs mit Erdogan schon gegeben gewesen. Und lieber jetzt als gar nicht und zur Genese auch. Vergangene Woche hatte ich das Thema, ich verfolge das ja seit drei Jahren, Franziska Brandner und ich hatten seinerzeit das auch mal vorgeschlagen, das ist aber über 2 Jahre her. Diese Schutzzone, hatte ich letzte Woche das Außenamt gefragt im Auswärtigen Ausschuss, wie sie denn zur Schutzzone stehen und was es für konkrete Überlegungen für eine enger abgestimmte europäische Initiative gibt. Da bin ich auf blankes Entsetzen gestoßen, wie man so eine Frage stellen kann, und völlige Ideenlosigkeit, ja Lethargie. Und ich habe mir das zum Anlass genommen, dieses Thema weiter zu verfolgen. Dass das parallel vom Verteidigungsministerium so thematisiert wurde, freut mich. Der Punkt ist aber, es muss intensiv abgestimmt werden. Und aus meiner Sicht ist es ein ganz entscheidender Punkt, dass wir hier eine politische Lösung anstreben, die militärisch abgesichert wird. Es darf keine rein militärische Lösung geben. Da würden wir uns auch übernehmen, aber wir treiben damit wieder den politischen Prozess an.
Claudia Roth, noch kurz zum Thema Etikette.
Also ehrlich gesagt, das geht einfach nicht. Du kannst doch nicht einen Vorschlag per SMS mitteilen, wobei du nicht mal in der SMS auf die Inhalte eingehst, sondern du sagst dem Außenminister, ich komme jetzt übrigens gleich mal mit einem Vorschlag. Ich finde, das geht eigentlich wirklich nicht, aber wird sicher in der Koalition zu genügend Sprengstoff oder Irritation geführt haben. Aber wenn dann aus Frankreich von den engsten Verbündeten kommt, aha, was ist da denn passiert oder was kommt das? Also wenn du so einen Vorschlag machst, dann muss ich doch auch vorher mal rauskriegen, wie stehen die Verbündeten dazu, weil dieser Vorschlag, der ist ja sehr weitgehend. Also von der Etikette denkbar wenig vertrauenserweckend, und deswegen wird auch darüber zu Recht diskutiert. Dann auch der Zeitpunkt sehe ich ein bisschen anders als Kollege Kiesewetter, denn man hätte ja jetzt nach dem sehr umfassenden Beschluss und der Verabredung von Herrn Putin und Herrn Erdogan sich überlegen müssen, was heißt das denn für uns? Und es gibt einen anderen Zeitpunkt, da würde ich mir Vorschläge erwarten, und zwar ist es der NATO-Rat. Da würde ich mir erwarten, dass von der Verteidigungsministerin etwas gesagt wird. Wie geht man eigentlich mit dem NATO-Partner Türkei um?
Christian Mölling hat schon gesagt, Etikette schwierig, sollte nicht im Vordergrund stehen. Günter Seufert, alles das rund um Verfahren, um Stil, so kann man es ja auch nennen, um Kommunikation, Ihre Meinung?
Ich denke, allein die Tatsache, dass die Verbündeten überrascht reagiert haben und dass das Außenministerium, was ja sich schon seit langem Gedanken auch macht um eine Lösung in Syrien, nicht einbezogen war, ist kein gutes Vorgehen gewesen.
So, jetzt ist Annegret Kamm-Karrenbauer eines mit Sicherheit nicht. Sie ist nicht dumm. Sie wusste darum, wie das beim Koalitionspartner ankommen würde. Sie ist das Risiko dennoch eingegangen. Über die Motive, vor allen Dingen, wenn sie innenpolitisch sind, müssen wir hier in dieser außenpolitischen Runde nicht lange spekulieren. Sie haben einen schwierigen Zeitpunkt erwähnt. Christian Mölling, stimmen Sie zu? Ist es möglicherweise zu spät? Der Vorschlag kam vor der Pressekonferenz von Putin und Erdogan gestern Abend in Sotschi. Danach wissen wir, und man könnte den Eindruck gewinnen, diese beiden Mächte haben das doch eigentlich ganz gut in der Hand.
Ja, das haben sie. Und die Frage ist, ob wir Zeit verlieren wollen, dabei irgendeine Rolle bei der Neuordnung des Mittleren Ostens und der Neuordnung Syriens zu spielen, dann ist es, glaube ich, schon höchste Eisenbahn, dass wir hier im Grunde genommen in die Vorlage kommen. Die Dinge entwickeln sich weiter. Wir sehen das, dass sowohl Moskau als auch Ankara hier die Dinge vorantreiben. Es geht ohne uns. Das ist ja schon seit längerem so. Von daher würde ich sagen, es ist ein nicht der günstigste Moment, aber es ist ein jetzt der Moment, wo man noch etwas nach vorne bringen konnte, nicht nur für die Innenpolitik, sondern auch in diesem Zusammenhang. Und es ist eine Hochrisikostrategie, die die Ministerin da fährt, und sie kann damit scheitern. Das sehe ich auch gerade, weil eben keiner darauf wartet, dass Deutschland oder der Westen in irgendeiner Art und Weise eine Rolle übernimmt. Diese sind sich alleine genug, und deswegen ist die Frage, welche Vorschläge können wir machen, die den Interessen sowohl Moskaus als auch Ankaras als auch den Verbündeten Paris und auch Washington möglicherweise hilfreich erscheinen, um die alle jetzt an Bord zu kriegen. Ein Punkt noch dazu, wenn die Ministerin das abgestimmt hätte, hätte es diesen Vorschlag tatsächlich nicht gegeben, denn meine Beobachtung, ich sehe das ja nur von außen, ich glaube, wir haben einen Tabukonsens innerhalb der großen Koalition. Wir sprechen nicht über Sicherheit. wirtschaftspolitische Aktivitäten auf der einen Seite und wir sprechen nicht über finanz- und wirtschaftspolitische Aktivitäten auf der anderen Seite, da sozusagen aus dem langfristigen Konsens eigentlich auszubrechen. Und somit bewegt sich nicht wahnsinnig viel.
Roderich Kiesewetter, ich bin froh, dass Sie hier sind, denn in den Stunden, bevor Annegret Kramp-Karrenbauer diesen Vorschlag gemacht hat, haben wir über Ihre Initiative diskutiert, die seit Montagmorgen, glaube ich, zumindest so habe ich es wahrgenommen, ein Interview von Ihnen befördert wurde, auch die einer Schutzzone, und Sie haben gleich auch Eckdaten genannt, die beeindruckend klangen und jeder hat sich gefragt, wie soll das funktionieren. Ist das eigentlich vom Gedanken her dasselbe oder haben wir Unterschiede übersehen?
Also ich spreche von einer Schutzzone, Frau Kramp-Karrenbauer von einer Sicherheitszone. Ihr Ansatz ist weitergehend. Mit der Schutzzone spreche ich insbesondere das Thema humanitäre Hilfe an, dass keine Umsiedlungen stattfinden, dass die Vertreibung gestoppt wird, dass Europa, ich spreche auch von einer EU-geführten Operation, dass Europa ein Signal in die Region gibt, wir wollen, dass die Flüchtlinge eine Rückkehrchance haben und in der Region verbleiben. Das zweite Signal von Europa an die USA, ihr hinterlasst uns ein Vakuum, bevor das noch mehr zum Scherbenhaufen wird, übernehmen wir Europäer Verantwortung. Dieses Signal kommt in den Medien oder in der Rezeption zu wenig vor. Und die beiden anderen Signale gehen an Russland und Türkei. Russland zu zeigen, wenn ihr einen Wiederaufbau von Syrien wollt, werdet ihr das nicht aus eigener Kraft stemmen, da braucht ihr die Europäer. Und an die Türkei, ihr gehört zum westlichen Lager, wir lassen nicht zu, dass ihr euch von Russland zum Juniorpartner, wie es vorhin hieß, vereinnahmen lasst. Das sind die vier Signale und das sind auch die Akzente, die ich mit meinem Vorschlag am Montag gesendet habe.
30.000 bis 40.000 europäische Soldaten, sagt Roderich Kiesewetter, aber Frau Roth, Sie lachen oder schmunzeln.
Nein, ich lache
jedenfalls.
Nicht. Nein,
ich frage Sie, Sie müssten doch eigentlich applaudieren, wenn es darum geht, dass der humanitäre Schutz im Mittelpunkt steht.
Erstmal verstehe ich eines überhaupt nicht. Es ist jetzt wenige Tage her, da hat der NATO-Partner Türkei eine militärische Intervention im Nachbarland Syrien begonnen.
Völkerrechtswidrig.
Absolut völkerrechtswidrig. Absolut völkerrechtswidrig. Und dann sage doch bitte niemand, man hätte nichts tun können. Es gibt eine ganze Latte. Wo ist denn eigentlich die konsequente Politik gegenüber diesem NATO-Mitglied? Das hätte ich mir jetzt erwartet, dass man sagt, dass man in der NATO nicht drum rum redet. Auch der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat das beinahe gerechtfertigt, sondern dass man sagt, das ist völkerrechtswidrig und wenn die NATO ihre Glaubwürdigkeit als Wertebündnis behalten will, dann muss das jetzt auf Top Priorität auf die Tagesordnung des NATO-Rates. Wo ist die deutsche Politik, die handeln könnte, wenn sie denn wollte, gegenüber dem Aggressor Erdogan? Das verstehe ich eben auch nicht an dem Vorschlag von Frau Kramp-Karrenbauer, wo ja viele, viele, viele Fragen und wenig Antworten da sind. Warum wird Erdogan so aus der Verantwortung genommen? Warum wird gesagt, ja, man muss jetzt mit Erdogan ein Bündnis schließen? Der ist Aggressor. Der soll sich verdammt nochmal zurückziehen.
Ja,
der soll aufhören,
ja,
der soll aufhören, vorzuschlagen, 2 Millionen Menschen zwangsweise umzusiedeln und dadurch eine Art ethnische Vertreibung voranzutreiben. Warum gibt es keine Sanktionen? Beispielsweise im Bereich der Hermes-Bürgschaften.
Ja.
Warum gibt es nach wie vor Rüstungsexporte in die Türkei? Das sind Fragen, die ich mir stelle, anstatt jetzt einen unausgegorenen Vorschlag zu machen für eine Schutzzone.
So, der ein oder andere Hebel, den Sie gerade andeuteten, der wurde in den letzten Tagen genannt. Zentrum für angewandte Türkei-Studien, Herr Seufer. Das ist ja geradezu prädestiniert dafür, hier Antworten zu geben. Für welche Art von Druck ist Erdogan empfänglich und kann Deutschland, kann Europa diesen Druck ausüben, wenn es denn will?
Es gab ein schönes Beispiel in den letzten Tagen, wo man gesehen hat, auf was Erdogan reagiert, nämlich die Drohung der USA, seine Vermögensverhältnisse und die seiner Familie offenzulegen. Aber das nur als Nebenbemerkung. Ich denke, was Frau Roth sagt, ist natürlich richtig, aber wir müssen auch sehen, dass es gerade die NATO war, die in den bisherigen Konflikten mit der Türkei versucht hat, eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Wenn ich daran denke, an die Auseinandersetzung um den Erwerb der russischen S-400 Abwehrraketensystems, wo die USA sehr stark natürlich opponiert haben, Sanktionen angedroht hatten, wo auch die NATO-Partner letzten Endes sich sehr klar positioniert haben, aber der NATO-Generalsekretär immer wieder betont hat, das Recht jedes NATO-Mitglieds, seine Waffen zu kaufen, wo es denn möchte. Also die NATO hat eine sehr vermittelnde Rolle gespielt im letzten Konflikt und auch in den Jahren schon davor haben wir immer wieder überlegt, kann man über die NATO Druck ausüben, und es war so, dass ist eine große Befürchtung innerhalb der NATO, gerade so viel ich weiß, dass die Türkei sich näher an Russland anlehnt und man diesen wichtigen Partner nicht verlieren will. Und es sind gerade auch die osteuropäischen Staaten, die da sehr gedrängt haben.
Sie sagen, das ist die zentrale Angst der anderen
NATO-Partner. Das ist die zentrale Angst der anderen, dass die Türkei sich näher an Russland annähert und von daher die NATO letzten Endes entscheidend geschwächt wird.
Aber Frau Roth, Sie gehen wiederum so weit zu sagen, die NATO-Mitgliedschaft muss angesichts des Vorgehens von Erdogan, wenn ich es richtig verstanden habe, in Frage gestellt werden.
Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, jemanden aus der NATO rauszuwerfen. Ja, aber die NATO nimmt für sich in Anspruch, ein Wertebündnis zu sein. Und ich glaube, es rächt sich bitter, wenn ich mir anschaue, was Erdogan betreibt. Es rächt sich bitter, dass es ein ziemlich lautes Schweigen gegen eine andere völkerrechtswidrige Intervention gegeben hat, Januar 2018, Afrin. Da hat die Bundesregierung nicht von völkerrechtswidrig gesprochen, da hat die NATO nicht von völkerrechtswidrig gesprochen. Da haben wir das erlebt, was er jetzt fortsetzen will, eine de facto ethnische Vertreibung von mehrheitlich Kurden aus dieser Region. Mhm. Und wenn die Frau Kramp-Karrenbauer jetzt gesagt hätte, so, sie geht jetzt zu dieser NATO-Tagung und dann wird auf ihre Initiative hin tatsächlich mal Tacheles geredet mit Herrn Erdogan, der als NATO-Bündnismitglied doch auch Regeln unterworfen ist, dann hätte ich gesagt, das ist ein guter Vorschlag. Mhm. Und jetzt kommt ein Vorschlag, wo mir die Rolle von Erdogan überhaupt nicht klar ist, wo mir die Rolle von Putin nicht klar ist, wo mir die Rolle von Assad nicht klar ist und wo so getan wird, als sei das, was Erdogan jetzt getan hat, ist vormarschiert, er hat hunderttausende Menschen sind auf der Flucht und vertrieben, als wäre das ein Status quo, der anerkannt werden müsste.
Ich würde ganz kurz eine kurze Anmerkung machen, weil jetzt gerade das Stichwort Kurden gefallen ist. Und wie Sie ganz richtig sagen, es war natürlich auch der Aufbau von kurdischer Selbstverwaltung, der zum Einmarsch in Afrin geführt hat. Ich denke, dass wir ein Stück weit uns da selbst kritisch sehen müssen. Wir haben der Rhetorik Erdogan nämlich über Jahrzehnte und gerade, ich würde mal sagen, seit 2015 nichts entgegengesetzt.
Und wenn Sie sagen meinen Sie?
Der Westen, die USA und natürlich auch die Europäische Union. Wir wissen, dass die PKK als Terrororganisation gelistet ist und dafür gibt es Gründe. Wir haben aber auch in der Zeit, als die Regierung Erdogan versucht hat, mit der PKK eine Lösung zu finden für das Kurdenproblem, haben wir eigentlich keinen Schritt dahingehend unternommen, die Rhetorik Erdogans von der Identität von den syrischen Kurden und der PKK zu hinterfragen. Wir haben auch nichts getan in all diesen Jahren, als die Kurden von der PYD mit den USA zusammen gegen den Islamischen Staat gekämpft haben. Wir haben nichts dafür getan, dass wir gedrängt hätten, die Kurden zum Beispiel in den Friedensprozess in Genf mit einzubeziehen. Mhm. Es war letzten Endes Russland, was solche Vorschläge gemacht hat. Die USA hatten den Kurden nie einen politischen Status versprochen. Aber auch innerhalb Europas gab es keine Stimmen dafür, den Kurden, die uns in dieser Beziehung unterstützt haben, dann dafür zumindest den Versuch in Aussicht zu stellen, dass wir uns dafür einsetzen, dass sie als Volksgruppe im zukünftigen Syrien einen legalen politischen Status und Teil des legalen politischen Prozesses
werden. Es ist weitgehend Konsens in der Runde. Herr Mölling?
Also ich stimme dem zu, was Günter Seufert gesagt hat. Ich kann auch die Anmerkung von Frau Roth gut nachvollziehen. Ich würde aber die Frage stellen, was wollen wir jetzt erreichen? Und hilft es uns in dem Zusammenhang als erstes, in einem ersten Schritt, Erdogan zu sagen, das, was du gemacht hast, ist völkerrechtswidrig und ist ganz schrecklich, was du getan hast? Das ist es in der Tat. Aber ist das Ziel, das, was Deutschland jetzt erreichen will, der Schutz der Kurden vor Vertreibung? Ist es das Herstellen von Stabilität in der Region oder ist es, den türkischen Ministerpräsidenten und das politische System zu kritisieren? Wir haben hier einen Zielkonflikt. Beide Ziele sind denkbar und ich denke aber zum jetzigen Zeitpunkt geht es darum, im Wesentlichen erstmal in diese Region Stabilität zu kriegen und die Kriegsparteien, soweit das irgendwie geht, voneinander zu trennen. Alles das ist eine Voraussetzung, ich glaube, um das Ziel auch des Völkerrechts tatsächlich wiederherzustellen, nämlich Frieden zu haben, sodass Völker in Ruhe miteinander leben können. Das werden wir wahrscheinlich einfach nur durch eine Ansprache alleine nicht hinkriegen. Und noch ein Punkt, ich glaube, was zur Zeit fehlt,
Also das meine ich nun wirklich mehr als Antwort.
Ja,
aber
das wissen Sie auch. Das fände ich dann wirklich sehr interessant, was das sein soll. Denn wir haben zurzeit, wo sind die Incentives? Wir müssen doch sehen, dass die Spielregeln für das, was da gerade stattfindet, von uns nicht gemacht wird und wir sind auch nicht im Spiel. Wer soll uns denn reinnehmen in dieses Spiel, wenn wir von der Seitenauslinie als erstes sagen, ihr spielt das Spiel komplett falsch? Wenn wir Rüstungsexporte so stoppen, wie wir es jetzt angedacht haben, dann hat das eine Konsequenz, das kann man mögen oder nicht. Das heißt, dass die nächsten Systeme nochmal in Russland gekauft werden und damit eine langfristige Abhängigkeit der Türkei an Moskau zusammengesteckt wird.
Herr Kiesewetter, die Tatsache, dass wir die Deutschen, die Bundesregierung, Europa, der Westen, die Türken in der NATO halten wollen. Und die Tatsache, dass es da einen Flüchtlingsdeal gibt, der bisher als Stichwort noch nicht gefallen ist. Machen diese beiden Elemente die Bundesregierung weitgehend bewegungslos und ohne Hebel?
Nein, das ist ja genau das Gegenteil der Fall, weil wenn wir die Türkei aufgeben würden, hätten wir ganz neue andere Probleme. Denn dann würde sich die Türkei auch nicht mehr an ein EU-Abkommen mit Flüchtlingen gebunden fühlen. Und die gesamte Südostverteidigung der NATO würde man dann Griechenland und östlichen Balkanstaaten überlassen. Das wären die nicht dazu in der Lage. Die Türkei ist eine der stärksten Landmächte und hat generell noch eine ziemlich enge Verankerung im NATO-Bündnis und ist ja NATO-Partner. Das Entscheidende ist vielmehr, dass wir die Gegebenheiten hinnehmen. Also NATO-Mitglied und das EU-Abkommen. Von dem EU-Abkommen mit der Türkei sind etwa knapp die Hälfte der Mittel geflossen. Also etwa 2,8 der 6 Milliarden Euro sind erst geflossen. Das heißt, es stehen noch Zahlungen von über 3 Milliarden Euro an die Türkei aus. Zweitens hat die Türkei ein innenpolitisches Problem, nicht nur was den Umgang mit Minderheiten und Andersdenkenden angeht. Die Hälfte der türkischen Wahlbevölkerung steht nicht hinter Erdogan, das dürfen wir nicht vergessen. Und die fühlt sich auch Europa eher zugehörig als vielleicht die AK-Anhänger. Und dann haben wir den Mindestlohn für Flüchtlinge in der Türkei, der zu einer Verdrängung auf dem Arbeitsmarkt führt und zu ziemlich viel Unstimmigkeiten in der Bevölkerung. Und wenn wir das mit in Kauf nehmen, sehen wir, dass Erdogan eigentlich unter Handlungsdruck steht. Und diesen Handlungsdruck sollten wir ausnutzen. Und so verstehe ich auch den Vorschlag von Kramp-Karrenbauer, dass wir jetzt der Türkei Wege aufzeigen, wie sie aus der selbstverursachten Sackgasse rauskommen.
Ich habe es nicht ganz verstanden, weil Sie haben Ihre Antwort mit dem Wort Nein eingeführt, während ich denke, dass das, was Sie gesagt haben, eigentlich meine Befürchtung bedient, nämlich, dass die Bundesregierung nicht handeln kann, wie sie will, weil die Mitgliedschaft der Türkei in der NATO und die Tatsache, dass wir Interesse haben an diesem Flüchtlingsdeal, eben eine gewisse Fesselung bedeutet.
Ich sehe das nicht als Fesselung, sondern ich glaube, die Folgen wären viel dramatischer, wenn die Türkei nicht mehr in der NATO wäre.
Okay.
Und das Flüchtlingsabkommen bindet ja auch die Türkei. Und vielleicht haben wir in der Vergangenheit etwas zu wenig Wertschätzung der Türkei entgegengebracht. Es sind ja 3,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien und Irak und dann noch einmal 1,5 Millionen aus Afghanistan, Pakistan. Also das darf man nicht vergessen. Wir sehen, wie wir Deutschen mit 1 Million Flüchtlinge umgegangen sind.
Frau Roth.
Jetzt muss ich aufpassen, es gibt mehrere Punkte, die ich ansprechen möchte. Erstens teile ich die Position von Herrn Mölling nicht, was Sie gesagt haben zu den Rüstungsexporten. Wir haben aus gutem Grund Rüstungsexportrichtlinien, die übrigens auch etwas mit eigenen Werten der deutschen Außenpolitik zu tun haben. Und da ist ziemlich genau festgelegt, wer Rüstungsexporte bekommen kann und wer nicht. Und ganz sicher sind Rüstungsexportlieferungen nicht möglich in Regionen oder an Partner, die damit Kriege führen. Und was Erdogan tut und getan hat in den letzten Tagen, er führt einen Krieg gegen Kurden in Nordsyrien. Er führt einen Krieg gegen die Kurden, also einen, sagen wir mal, nicht militärischen Krieg, aber einen de facto politischen Krieg gegen die Kurden in der Türkei. Und was im Irak passiert, das ist etwas, was wir gar nicht vergessen dürften. Also ich glaube, es wäre allerhöchste Zeit, um nicht die eigene Glaubwürdigkeit zu verlieren, zu sagen, es kann keine weiteren Waffen- und Rüstungsexporte mehr geben, dem Partner Türkei Erdogan gegenüber. Und zweitens, Sie haben vom Völkerrecht gesprochen. Ja, jetzt nehme ich mal den Vorschlag von Frau Kramp-Karrenbauer, so wenig ich weiß, was tatsächlich damit verknüpft ist, dann bräuchte der ja eine völkerrechtliche Grundlage. Wie soll die aussehen? Also, da gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist ein UNO-Mandat. Die zweite Möglichkeit wäre die Einladung von Assad, der sagt, ja, er möchte, dass international es jetzt zu einer Schutzzone kommt und er lädt ein. Das glaube ich nicht im Ernst, dass wir das tun könnten. Das zweite, die erste Frage des UNO-Mandats, da würde ich gerne wissen, wie man dazu kommt. Wenn es einen Weg dorthin gibt, ja, dann bitteschön, dann muss man den aufzeigen.
Dann kommen wir auf diese hohe Hürde, die Claudia Roth gerade beschrieben hat. Bevor wir da einsteigen, will ich noch kurz für diejenigen, die später in die Diskussion gekommen sind, sagen, wer hier mitdiskutiert. Bei mir im Studio ist Roderich Kiesewetter von der CDU, Außenpolitiker Günther Seufert vom Zentrum für angewandte Türkei-Studien, Claudia Roth von den Grünen und aus Paris zugeschaltet von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Christian Mölling. Herr Seufert, jetzt setzt Annegret Kramp-Karrenbauer voraus, dass sie ein Einvernehmen herstellen kann, sowohl mit der Türkei wie auch mit Russland. Wie realistisch ist das?
Ich finde das den fröhlichsten und realistischsten Teil des Vorschlags.
Das überrascht mich.
Weil, was Herr Mölling sagt, fand ich sehr bemerkenswert. Er sprach davon, dass wir uns über das Ziel einig sein müssen, was wir erreichen wollen. Und ich denke, dass es hier im Raum zwei unterschiedliche Ziele sind, nämlich das eine, was Herr Mölling sagt, zu Stabilität versuchen beizutragen, zu einem Ende der bewaffneten Auseinandersetzung beizutragen oder aber, wie gesagt, den türkischen Staatspräsidenten zu kritisieren oder, ich sage es nochmal ganz, ganz grausam, die Kurden zu schützen. Und wir sehen, dass dort tatsächlich die Akteure, die in der Region das Sagen haben, alle, die Türkei, die USA, Russland und Syrien, das syrische Regime, jetzt eine Einigung gefunden haben, ein Modus vivendum, der auf die Kosten der, Kurden
ja,
geht.
Absolut.
Das ist die Frage, ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir versäumt haben, uns in den Jahren davor für die Kurden stark zu machen. Ich denke, dass es jetzt eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, dass wir eine europäische Streitmacht aufbieten, die jetzt für den Schutz der Kurden sorgen könnte. Ich sehe das einfach nicht. Eine Intervention in diese Region würde letzten Endes die Politik all dieser Mächte, die dort im Augenblick das Sagen haben, konterkarieren. Von daher denke ich wirklich, was Herr Kiesewetter, gesagt hat, wir müssen versuchen, eine Lösung zu finden oder einen Ansatz zu finden, der den Interessen der Mächte in der Region entgegenkommt. Und es ist die Frage, ob wir das tun können gleichzeitig und gleichzeitig unsere eigenen Wertevorstellungen absolut setzen.
Aber ich sehe das nicht. Gleiche Frage an Sie, Herr Kiesewetter, denn auch Ihr Konzept für eine Schutzzone setzte ja ein internationales Mandat voraus. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren Sie nicht gänzlich pessimistisch, dass man zum Beispiel die Russen überzeugen kann?
Also das ist ja genau der Punkt, dass wir, dass in den Vorschlägen, die wir ja jetzt haben, die Einbindung Russlands dabei ist und der Türkei, also dass wir mit den unmittelbaren Konfliktparteien sprechen. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass syrische Verbindungsoffiziere vom Assad-Regime, dem verbrecherischen Regime, das die eigene Bevölkerung terrorisiert, mit dabei ist. Sie können da niemanden ausschließen. Das sind ja die Fehler der Vergangenheit, die wir auch in Afghanistan gemacht haben, dass man die Taliban ausgeschlossen hat. Sie müssen die an einen Tisch bringen. Wir bekommen nur ein UN-Mandat, wenn Russland und China dem zustimmen. Und das ist das Entscheidende im Aushandeln. Und wenn die Europäische Union einen Vorschlag macht und hier geschlossen mit E3 plus EU auftritt und deutlich macht, das ist Lastenteilung mit den USA, werden die USA kein Veto einlegen. Und wenn die Russen erkennen, dass am Ende des Prozesses ein stabilisiertes Syrien gemäß Genfer Prozess steht, wo sie weiterhin ihre Basen in Latakia und Tartus haben, wo sie weiterhin Einfluss in Syrien haben, Syrien aber ein selbstständiges Land ist, dann werden sie sicherlich auch überlegen, wer finanziert denn den Wiederaufbau? Und das wird nicht nur aus der Region gelingen. Und da sehe ich, dass beide Seiten, wenn man jetzt die Region und das europäische Interesse sieht, voneinander profitieren können. Denn dann bleiben die Flüchtlinge in der Region, haben eine Perspektive für Rückkehr oder auch für den Verbleib. Und deswegen ist es so wichtig, dass das nicht eine militärische Intervention ist, sondern eine militärisch abgesicherte Schutzzone mit einem humanitären Schwerpunkt, der aber auch zur Trennung der Konfliktparteien oder auch Bekämpfung von Terroristen beitragen muss.
Chancen auf ein internationales Mandat. Herr Mölling, wie sehen Sie es?
Ja, ich möchte nur das verstärken, was Roderich Kiesewetter gerade gesagt hat. Also Russland ist hier der Schlüssel und es gibt Möglichkeiten, oder wir können hoffen, dass es Möglichkeiten gibt, Russland zu überzeugen, hier einzustimmen. Dazu, ich würde einen Punkt dazu addieren, die de facto Anerkenntnis Russlands als einen zentralen strategischen Spieler. Ich glaube, dass das etwas ist, was Russland gut tun würde, wo man sagen würde, okay, ihr seid wieder mit im Spiel und wir nehmen euch ernst. Und wir erkennen an, dass sie an euch nicht vorbeikommen. Ich glaube, dass diese politische Symbolik eine große Wirkung haben könnte in dem Zusammenhang. Und dann ist auch in der Tat das UN-Sicherheitsratsmandat, glaube ich, kein größeres Problem mehr, das hinzubekommen. Wo ich dann eher, glaube ich, noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen würde, ist, wie kriegen wir denn den zivilen Aufbau nachher wieder hin? Also wir haben jetzt Gott sei Dank noch nicht so viel über Militär geredet, aber das Ziel ist es ja letztendlich, einen zivilen Aufbau möglich zu machen. Und da sehe ich noch erhebliche Hausaufgaben bei den Europäern, denn so viel Geld wir dafür zur Verfügung haben, so wenig haben wir das Personal dafür, um so einen Transformationsprozess ordentlich durchzuführen. Denn da reden wir nicht von ein paar hundert oder tausend Leuten, sondern wir reden wahrscheinlich von einer größeren fünfstelligen Summe von Spezialisten, die wir brauchen und die Durchhaltefähigkeit von mehreren Jahren, vielleicht sogar einem Jahrzehnt. Also ich sehe hier schon deutliche Parallelen auch zu Bosnien, wenn man sich die Größendimensionen anguckt, nicht der Geografie, aber der Anstrengung, die hier gemacht werden muss. Aber der Preis ist dementsprechend auch, den man dafür bekommen kann, dass wir tatsächlich eine Stabilität bekommen, die wir vorher nicht, lange Zeit lang nicht gehabt haben. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann werden wir erhebliche andere Probleme haben, so wie Roderich Kiesewetz das eben auch schon skizziert hat.
Jetzt haben Sie gesagt, Gott sei Dank haben wir nicht so viel über das Militär gesprochen. Gerade wollte ich Sie fragen, zum Beispiel nach der Bundeswehr. Wenn ich höre, dass Roderich Kiesewetter von 30.000 bis 40.000 europäischen Soldaten ausgeht und Fritz Felgentreu von der SPD mal als Größe, er weiß es natürlich nicht, was der Verteidigungsministerin vorschwebt, 5% als deutschen Anteil beziffert, dann kommt man auf eine Größenordnung, wo Sie gefragt werden, zum Beispiel, Herr Mölling, kann die Bundeswehr so etwas stemmen?
Jetzt muss ich anfangen, ich meine Mathe total schlecht, wie viel 5%
das sind. Das sind 2000 Soldaten, aber damit alleine kommt man nicht hin, denn ja, Sie wissen, dass es um Rotationen geht und das schnell eine Vervielfachung dessen bedeutet.
In der Tat, also ich denke, wir, also die erste kurze Antwort ist, ja, das ist machbar. Die Bundeswehr wird ächzen und krächzen darunter, aber es ist aus meiner Sicht machbar. Wir werden aber um die Unterstützung auch mit Blick auf spezielle Fähigkeiten, sowohl um unsere europäischen Partner als auch möglicherweise um die Amerikaner, nicht umhinkommen. Das muss man hier, glaube ich, auch ganz klar sagen. Das wollen wir auch nicht, aber wir werden es nicht hinbekommen. Viel wichtiger in dem Zusammenhang wäre für mich die Frage, ist Deutschland bereit, nicht nur die Initiative zu ergreifen, sondern sie auch als Leader sozusagen zu implementieren? Übernehmen wir auch die Führung? Sind wir bereit, die Führung zu übernehmen im Feld? Denn das heißt ja auch, den permanenten politischen Kontakt mit Russland zum Beispiel herzustellen. Wenn man eine Sicherheitszone einrichtet, dann wird man die, das hat der Roderich Kiesewetter eben schon skizziert, wahrscheinlich in Sektoren einteilen. Wir müssen uns permanent dann mit den Russen zum Beispiel abstimmen, wie das denn eigentlich funktionieren soll. Da ist eine große politische Aufgabe, die geleistet werden muss, neben der militärischen Aufgabe. Aber im Prinzip glaube ich, dass es machbar ist, wenn wir uns auf die Fähigkeiten unserer Partner mit abstützen können.
Claudia Roth, Widerspruch?
Also es sind so unendlich viele Fragen offen. Um welches Gebiet geht es eigentlich in dieser Schutzzone? Reden wir von 150 Kilometer, reden wir von knapp 500 Kilometer? Was soll da passieren in dieser Schutzzone? Ich frage noch einmal, soll diese Idee von Erdogan, einer ethnischen Vertreibung, und das ist sein Ziel, dass er 2 Millionen Geflüchtete, die jetzt in der Türkei sind, sozusagen zwangsumsiedeln will, soll das akzeptiert werden? Was passiert mit den etwa 170.000 bis 200.000 Kurden, die jetzt schon vertrieben sind, die in Richtung, übrigens viele, viele Tausend in Richtung Irak unterwegs sind? Wer glaubt, dass wir wirklich jetzt 30.000 bis 40.000 Soldaten, woher sollen die kommen? Also so ein Vorschlag, der muss ja ein bisschen eine Grundlage haben. Und weil es vorher angesprochen war, dieses Flüchtlingsabkommen, und immer wieder, was immer sich so wieder durchzieht, die Frage Geflüchtete, die sollen in ihre Region zurück, spielt natürlich eine Rolle, dieses Flüchtlingsabkommen EU-Türkei. Und ich glaube, es rächt sich auch da, dass wir mit einem Herrn Erdogan, der die Menschenrechte und das Asylrecht mit Füßen tritt, ein Abkommen abgeschlossen haben, weil wir selber als Europäische Union nicht in der Lage sind, ein Abkommen hinzubekommen.
Ihr Vorschlag, Ihr Widerspruch, Herr Kiesewetter.
Kein Widerspruch. Frau Roth hat ja die richtigen Fragen gestellt. Und Herr Mölling hat ja schon sehr schön aufgezeigt, wie es gehen könnte. Die Zahl 30.000 bis 40.000 habe ich bezogen auf die maximale Größe einer möglichen Schutzzone. Das sind 500 Kilometer mal 30, das wären also 15.000 Quadratkilometer. Ich halte das für unwahrscheinlich, weil die Zone deutlich kleiner sein wird. zumindest was wir jetzt aus Sotschi hören. Aber die Frage stellt sich trotzdem, was passiert außerhalb dieser Zone? Wie geht man dort mit Flüchtlingen um? Wie verhindern wir Umsiedelungen? Und deshalb halte ich es schon für sinnvoll, wenn man nach Bosnien und in den Kosovo schaut, wo 60 bzw. 80.000 internationale Soldaten präsent waren. Mir geht es aber, wie gesagt, nicht darum, dass es eine militärische Intervention wird, sondern um eine entsprechende Absicherung. Und hier geht es auch um die Frage, wie geht man mit Konfliktparteien um? Wie verhindert man Umsiedelungen? Wie unterstützt man? Da geht es ja auch viel um Pionieraufgaben, Infrastruktur, Entminung, geht es auch um Entwaffnung. Und das sind eben Aufgaben, die ein Militär leichter durchführen kann. Hier geht es sicherlich weniger um Kampf, aber vielleicht um Vermeidung von Eskalation bei IS, Al-Qaida und anderen Bereichen. Aber der Kernpunkt für mich ist schon, die Truppen und die zivilen Helfer zu finden. Wir haben GEZ, wir haben THW und Kreditanstalt für Wiederaufbau. Andere Länder haben auch Fähigkeiten. Das ist Sache eines europäischen Truppensteller- und Hilfskräftestellungsprozesses.
Bevor ich Herrn Seufert das Wort gebe, noch eine kurze Nachfrage. Sie kennen die Bundeswehr. An der Bundeswehr wird es nicht scheitern?
Nein, wird es nicht.
Herr Seufert.
Ich denke, zwei Sachen, die ich sagen möchte zu dem, was Frau Roth gesagt hat. Ich denke, ein Stück weit sollten wir vielleicht die Größe des Problems ein bisschen relativieren. Nach den Vereinbarungen von Sotschi hat Erdogan letzten Endes Handlungsfreiheit nicht mehr in Syrien. Es ist abgemacht worden oder vereinbart worden, dass es türkische und russische Patrouillen in einem Streifen von 10 Kilometer jenseits der Grenze gibt. Rückzug der kurdischen Kräfte, der syrisch-demokratischen Kräfte auf 30 Kilometer. Das heißt, der Traum von Herrn Erdogan, dass er letzten Endes diese große Zone alleine, die Türkei dort alleine tätig sein kann, dort das alleine kontrolliert und dann auch die Bevölkerungsstruktur verändern kann, diese Gefahr scheint aufs Erste zumindest abgemildert zu sein. Und das Zweite, denke ich, ist eine grundsätzliche Frage, die, glaube ich, die wir uns stellen müssen. Sind wir bereit, würde ich es mal so formulieren, letzten Endes Hilfe für den zivilen Aufbau zu leisten und für eine gewisse Stabilisierung der Region und vielleicht auch für eine Eindämmung und Mediation von Konflikten, ohne dass wir gleichzeitig sagen, wir brauchen politische oder militärische Kontrolle. Ich denke, wenn wir dazu bereit sind, dann kann man es durchaus ein Paket schnüren, wo man Russland und auch dem syrischen Regime ganz konkrete finanzielle Hilfe oder auch technische Hilfe zum Wiederaufbau anbietet und dafür bestimmte Mindeststandards fordert. Zum Beispiel humanitäre Mindeststandards, zum Beispiel die Möglichkeit, in begrenzter Zahl Truppen am Boden zu haben, die Beobachterstatus haben, die vielleicht Konfliktparteien trennen können. Ich würde aber wirklich warnen vor einer Diskussion mit Sektoren, die kontrolliert werden müssen. Das erinnert mich alles sehr an Afghanistan, okay. Weil wir hätten dort auf lange Frist das syrische Regime, was diese Kontrolle oder die ausländische Truppen dort weghaben möchte. Wir hätten auf mittlere Sicht oder vielleicht schon auf sehr schnelle Sicht gleichzeitig wieder einen islamistischen Widerstand gegen Truppen aus Europa. Das halte ich für sehr gefährlich. Und
ich glaube, eins darf man wirklich nicht die Kurden vergessen. Vergesst die Kurden nicht, denn Vergessen tötet. Die Tragödie ist ja wirklich, dass die kurdischen Kräfte, die ja unterstützt worden sind von den Amerikanern, dass die ihr Leben auch aufs Spiel gesetzt haben, um uns mit zu sichern gegen den Daesh, gegen den Islam, so gegen die islamistischen Kämpfer. Und jetzt ist diese Tragödie, dass man eigentlich von den Kurden überhaupt nicht mehr spricht. Das sind die Verlierer, dass sie in den ganzen Vorschlägen überhaupt keine Rolle spielen. Und die Vorstellung, dass jetzt Ersatztruppen in Kamischli, das ist ein Ort, der sehr an der türkischen Grenze, also an der türkisch-kurdischen Grenze, dass dort die Ersatztruppen sind. Und es muss für die Kurden ja auch bedrohlich sein, denn sie haben ja auch mit Assad schlimme Verbrechen erlebt.
Morgen wird die Bundesverteidigungsministerin in Brüssel Gelegenheit haben, ihre Initiative den internationalen Partnern, die Fragen haben, vorzustellen. Sie wird ein erstes Feedback bekommen und das wiederum ist Grundlage, diese Diskussion zeitnah fortzuführen. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche allen einen schönen Abend.
Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Das war die Sendung zur Diskussion. Schutzzone für Syrien. AKKs abgestimmter Alleingang. Es diskutierten Roderich Kiesewetter, CDU und Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Christian Mölling, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth von den Grünen. Und Günter Seufert, Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Diskussionsleitung hatte Klaus Remme. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören auch in unserer App DLF Audiothek.